Darf ich jetzt unseren ersten Redner vorstellen für den heutigen Eröffnungsabend, der uns in die Thematik und die Spannungsfelder der vielfältigen Lebenswelten in der Großstadt einführt. Und er wird uns zu Beginn ein Verständnis für den Schlüsselbegriff Lebenswelt an sich geben und dabei auch Schlagworte wie Ethnozentrismus, Homophobie und Selbstverständlichkeit erläutern und gleichzeitig auch den Bogen bilden zu biblischen Beispielen. Sein Name ist Harald Sommerfeld und Harald agiert nicht nur nach außen als ein echter Transformator, sondern er scheint sich auch selbst immer wieder zu transformieren. Also zumindest kommt man zu diesem Schluss, wenn man so ein bisschen sich mit deiner Biografie beschäftigt. Also du bist im Ruhrpott in einer Bergmannsfamilie geboren, hast zunächst Mathematik studiert, dich politisch, später auch theologisch mit der Gesellschaft auseinandergesetzt. Es folgte dann ein Theologiestudium, Heirat, 4 Kinder, 5 Enkel und parallel dazu warst du Pastor in verschiedenen Gemeinden, theologischer Dozent und Berater für urbane und Gesellschaftstransformation. Studierst seit 2 Jahren wieder Soziologie mit dem Schwerpunkt Stadt und bist seit 6 Jahren Vorsitzender von GfB, wo du auch Teilzeit tätig bist. Und ich möchte mal sagen und behaupten, dass ich damit nur ein paar Eckpunkte angerissen habe von seinem spannenden Lebenslauf. Dieser Weg kam nicht von ungefähr. Du bezeichnest dich ja selbst als freiberuflicher Stadtchrist. Und damals kamst du vor 20 Jahren, war das, mit einer ganz klaren Berufung Gottes in die Hauptstadt. Und jetzt, auf dieser Konferenz, gibt es auch noch druckfrisch ein Buch von dir. Wir haben die Premiere mit dem Buch Mit Gott in der Stadt von der Schönheit der urbanen Transformation. Harald, ich bin gespannt, welchen Blickwinkel daraus du uns heute mitgibst, du nahe bringst und mit dem du uns auch überraschen wirst, da bin ich mir sicher. Vielen Dank, dass du da bist und uns jetzt einführst in die Lebenswelten. Und in diesem Sinne übergebe ich jetzt erstmalig als Reisebegleiterin an den Reiseführer des Abends. Vielen Dank, Harald. Ja, danke.
Wenn man eine Reise unternimmt, dann ist es gut, sich am Anfang über einige Dinge klar zu werden. Was wollen wir eigentlich erkunden? Von wo brechen wir auf und wo soll die Reise hinführen? Was wollen wir erkunden? Was ist eigentlich dieses Ding hier, was so schwer zu entziffern ist? Lebenswelt. Was ist das? Lebenswelt ist zunächst ein sehr persönlicher, subjektiver Begriff. Unsere Lebenswelt ist der Teil des Sozialen, in dem wir zu Hause sind, indem wir ein Heimspiel haben. Da kennen wir uns aus, da sind wir uns sicher. Von den vielen Begriffen, mit denen man Lebenswelt erklären kann, ragen 2 hervor. Der eine ist hier so etwas rechts oben, vertraut. Unsere Lebenswelt ist das, wo die Dinge uns so vertraut sind, dass wir uns nicht viel Gedanken darüber machen müssen, dass es einfach irgendwie für uns klar ist, wie es da funktioniert. Zu meiner Lebenswelt gehört, dass ich Mitglied einer charismatischen Freikirche bin. Ich weiß, wie bei uns der Gottesdienst tickt. Und wenn ich Sonntag in die Gemeinde komme, ist alles vertraut. Ich kenne die Leute, ich weiß genau, wie ich mich zu verhalten habe. Wenn ich in den Gottesdienst einer liturgischen, alten orientalischen Kirche gehen würde, das wäre nicht meine Lebenswelt. Da würde ich genau gucken, wie verhalten die anderen sich. Denn man will ja nicht unangenehm auffallen. Wann muss man aufstehen, wann muss man sich hinsetzen, wann muss man auf den, der vorne steht und die Liturgie leitet, irgendwie antworten. Und umgekehrt geht es Leuten, die aus ganz anderen Traditionen kommen oder gar aus nichtchristlichen Verhältnissen oder aus anderen Religionen, wenn sie zu uns kommen. Für uns ist das alles vertraut und für die ist das unter Umständen erstmal Kulturschock. Also Lebenswelt ist das, was für uns vertraut ist. Lebenswelt ist aber auch das, man sieht den Begriff unten, was für uns selbstverständlich ist. Wir machen uns gar keine Gedanken mehr darüber. Das ist einfach klar, dass die Dinge so sind. Ich will mal ein Beispiel etwas näher ausführen. Für viele von uns ist der Straßenverkehr mit dem Auto ein Teil ihrer Lebenswelt. Und für uns ist das völlig selbstverständlich, dass man sich im Straßenverkehr an Regeln orientiert. Vielleicht nicht ganz immer Ich betrachte gelegentliche Strafmandate als Lizenz zum zügigen Fahren. Aber trotzdem, insgesamt ist es selbstverständlich, man hält sich an Regeln. Im vergangenen September war ich mit meinen beiden Brüdern auf einer Autotour durch das ländliche westliche China. Und auf einmal habe ich festgestellt, in dieser Lebenswelt ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Verkehr sich an Regeln hält. Das ist so ein Bild von einer Straßenszene. Glaubt ja nicht, dass die Leute, die da fahren, sich durch Regeln leiten lassen. Als in China Verkehrsampeln eingeführt wurden, hat kein Chinese dran gedacht, dass die irgendwie zu beachten wäre. Die organisieren das selber unter sich. Die fahren einfach auf die Kreuzung und dann findet sich da schon, wer Vorfahrt hat. Das ist das Erste, was mir in Chengdu, der Stadt, von der wir aufgebrochen sind, aufgefallen sind. Fußgänger, Radfahrer, Roller, Autos, alles fährt einfach scheinbar drauf los und in der Situation entscheidet sich, wer Vorfahrt hat. Nach ein paar Tagen habe ich aber herausgefunden, dass es eine andere Selbstverständlichkeit gibt. Und zwar, man orientiert sich nicht an Regeln, sondern an den anderen Verkehrsteilnehmern. Das sieht zum Beispiel so aus. Da rechts ist leider das Bild ist leider nicht so gut zu erkennen. Da ist ein Mann, der trägt einen schweren Sack auf dem Rücken. Dieser Mann kann jederzeit, ohne sich umzudrehen, einfach auf die Fahrbahn kommen. Das ist auch nicht seine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass nichts passiert. Das ist meine, wenn ich von hinten komme. Denn jeder orientiert sich an denen, die vor ihm sind. Wenn ich an dem vorbeifahren will, dann ist es meine Aufgabe zu hupen. Denn in China, wer nicht hupt, kommt nicht. Und dann weiß er, da kommt jemand, jetzt muss ich aufpassen. Die Chinesen hupen die ganze Zeit nicht, weil sie drängeln wie die Berliner, die ja voll schrecklicher Ungeduld sind, sondern einfach, weil das ist ihre Verantwortung, wer von hinten kommt, muss sich bemerkbar machen. Es ist auch gar nicht so, dass die alle irgendwie rechts fahren oder so. Man fährt aufeinander zu und irgendwie dann findet es sich, dass man dann im rechtzeitig sich orientiert am anderen und einen Weg macht. Diese Straße hier oder diese Gasse. In Deutschland wäre das mit Sicherheit eine Einbahnstraße mit absolutem Halteverbot und die Fahrbahn sauber getrennt vom Bürgersteig. Warum, sagt sich der Chinese. Die Straße gehört allen, Fußgängern, auch Tieren, Rollerfahrern, Autofahrern. Warum muss eine Fahrbahn frei sein? Man kann sie immer noch frei machen, wenn jemand kommt. Das kann durchaus sein, dass da einer so parkt, dass du gar nicht mehr vorbeikommst. Dann kannst du sicher sein, der sitzt da irgendwo in einem Restaurant und trinkt seinen Tee und wenn du laut genug hupst, dann kommt er. Und glaub ja nicht, dass da jemand frei macht, wenn du noch 4 Meter von ihm entfernt bist. Die denken, du willst gar nicht vorbei, wenn du nicht dicht darauf kommst. Du musst unmittelbar auf Kontakt kommen und dann wissen die Leute, aha, dieser Verkehrsteilnehmer will vorbei und dann machen sie Platz. Was für uns selbstverständlich ist, dass wir uns kaum einen Verkehr, der sich nicht an Regeln orientiert, vorstellen können, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ganz viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, sind es nicht. Und das ist ein Merkmal von Lebenswelten. Sie sind uns vertraut und wir halten sie für selbstverständlich. Besonders auffällig ist das, wenn Kinder anfangen, ihre Lebenswelt zu erobern und zu entdecken. Was für uns vertraut ist, ist für sie nicht. Da kann es passieren, dass die Enkeltochter, wenn sie so gerade groß genug ist, dass sie auf einen Stuhl klettern kann, auf einmal entdeckt, wenn sie den Lichtschalter drückt, dann geht ja Licht an. Eine Erfahrung von Macht. Und die strahlt und macht das immer wieder. Stellt euch vor, ich würde zu euch kommen oder bei euch in der Wohnung sein und sagen, boy, guck mal, ich habe gerade auf den Lichtschalter gedrückt und da ist die Lampe angegangen. Ihr würdet denken, Junge, warum? Was redet der? Für mich ist das vertraut, für das Kind noch nicht. Und das kann ja manche unangenehmen Dialoge in den Familien hervorrufen, wenn Kinder Sachen noch nicht für selbstverständlich halten und dann fragen sie den Papa zum Beispiel, Papa, warum ist das so? Und der Papa, das ist eben so. Er hat keinen Grund dafür, ist einfach selbstverständlich. Man macht das einfach so, die Dinge sind einfach so. Das ist unsere Lebenswelt. Und mit der Lebenswelt ist es wie mit der Gesundheit. Wir merken sie vor allem, wenn sie uns verloren geht. Dein Herz spürst du nicht regelmäßig, sondern es fällt dir dann auf, wenn du Herzrhythmusstörungen hast. Dass dein Magen die ganze Zeit arbeitet, merkst du auch nicht regelmäßig. Du merkst es dann, wenn dir übel ist. Und so merkst du, dass du eine Lebenswelt hast, wenn du sie verlässt. Wenn du auf einmal in andere Lebenswelten eintrittst und nichts ist mehr so, wie es dir vertraut ist, nichts ist mehr selbstverständlich. Bis jetzt habe ich davon gesprochen, dass unsere Lebenswelt etwas sehr Persönliches ist, was zu uns gehört. Nun ist es aber so, dass die Lebenswelten von Menschen, die einander sozial ähnlich sind und in ähnlichen Verhältnissen leben, viele Gemeinsamkeiten haben. Und deswegen kann man vereinfachend auch von der Lebenswelt einer sozialen Gruppe sprechen. Diese Kids hier zum Beispiel haben eine gemeinsame Lebenswelt. Da ist ganz viel für sie vertraut. Wenn in der Stadt die Szene nicht zu groß ist, kennen sie sich untereinander, jeder kennt jeden. Und wenn die zusammenkommen, die wissen, was cool ist, was man trägt. Die kennen sich aus mit der Musik. Da fallen irgendwelche Fachbegriffe oder irgendwelche Bandnamen. Und die wissen alle sofort, wovon sie reden. Wenn du in diese Lebenswelt reingehst, du hast gar keine Ahnung, was das für Bands sind. Du hast keine Ahnung, was die Stilrichtungen bedeuten. Für dich ist Punks ein Einheitsbrei, während Punks ein sehr differenziertes soziales Gebilde mit Unterströmungen ist. Die haben ihre Lebenswelt. Eine ganz andere Lebenswelt ist diese hier, Panzerlehrbataillon 93 e.V. Zur gemeinsamen Lebenswelt dieser Leute gehört die gemeinsame Militärerfahrung. Wenn die von Panzern sprechen, die wissen alle genau, wovon die Rede ist. Ich war nie beim Militär, deswegen, ich hätte keine Ahnung davon. Aber für sie ist es eine gemeinsame Lebenswelt. Und in diesem Sinne sprechen wir etwas vereinfachend von Lebenswelten in diesen Tagen, weil das im Großen und Ganzen schon so passt. Aber wir müssen uns immer im Klaren darüber sein, so ganz identisch sind die nicht. Man kann zum Beispiel von der Lebenswelt der Migranten sprechen, weil Migranten doch irgendwie gemeinsame Erfahrungen in unserem Land machen. Aber es ist noch ein großer Unterschied, wenn man genauer hinguckt zwischen den Lebenswelten von vietnamesischstämmigen Migranten und türkischstämmigen. Und unter denen, die ihre Wurzeln in Vietnam haben, ist ein Unterschied zwischen den Lebenswelten derer, die Buddhisten sind und derer, die Katholiken sind. Also es ist immer nur eine Annäherung, wenn wir von gemeinsamen Lebenswelten sprechen. Aber das werden wir eben in dieser Weise an diesem Wochenende tun. Nun ist es so, dass Lebenswelten ambivalent sind. Auf der einen Seite erleichtern sie uns das Leben. Das ist doch sehr cool, dass es Dinge gibt, die uns vertraut und selbstverständlich sind. Stell dir vor, du müsstest in jeder Situation, in die du hineinkommst, ganz neu sondieren, wie die Dinge da funktionieren. Du könntest nie routiniert handeln. Also das wäre Stress hoch drei. Wir brauchen es, eine Lebenswelt zu haben, in der wir einfach so uns verhalten können, ohne viel nachzudenken, viele Dinge ganz automatisch laufen. Aber eine Lebenswelt beschränkt uns auch, beraubt uns auch. Denn wir machen nur Erfahrungen, die man in dieser Lebenswelt machen kann. Und andere eben nicht. Martin Meister ist leitender Sekretär des CVJM in Oberhausen in der Alten Mitte, inzwischen ein sozialer Brennpunkt. Und er hat mir in einem Interview erzählt, wie sie so die Kinder dort wahrnehmen. Die Lebenswelt der Kinder ist eingeschränkt. Teilweise auch sehr eingeschränkt. Wir arbeiten mit Kindern zusammen, die um ihr Haus keine 500 Meter weit gekommen sind. Das ist ihr Einzugsbereich. Wir haben uns gesagt, in diese Lebenswelt gehen wir hinein. Es gibt jede Menge Menschen in unserem Land, für die ihre Lebenswelt sich auf ungefähr 500 mal 500 Meter, grob gesagt, beschränkt. Und die wissen nicht, was außerhalb ist. Und der CVJM in Oberhausen, wenn die das nicht wüssten, das nicht rausgefunden hätten, hätten gesagt, wir haben eine Anlaufstelle für die alte Mitte, für die Altstadt und da können die doch alle hinkommen. Aber der Martin Meister hat gesagt, wir müssen alle 500 Meter eine Station machen, damit alle Kinder die Chance haben, mit uns in Kontakt zu kommen. Und so haben sie dann mobile Stationen, die alle 500 Meter im Maximalabstand einmal in der Woche präsent sind, damit alle Kinder etwas davon haben können. Und sie wollen dann auch die Kinder gewinnen für Ausflüge, weil sie sagen, das Erste, um in ihnen etwas zu wecken, ist, dass wir ihnen zeigen, es gibt noch andere Seiten in Oberhausen. Es gibt noch anderes zu entdecken. Die Merkmale dieser prekären Lebenswelt sind, sie leben in begrenzten Räumen. Das muss ich nicht näher erklären. Sie haben keine Ahnung, was wenig weiter geschieht. In Erlangen gibt es einen kleinen sozialen Brennpunkt, Und mir wurde erzählt, dass eine Sozialarbeiterin, die dort arbeitet, dann erwähnte, dass sie auch in einem anderen Quartier, was nur auf der anderen Seite einer Autobahn und eines Kanals ist, also noch in Sichtweite arbeitet. Und die Leute haben sie angeguckt, als würde sie gleichzeitig in Deutschland und auf einem anderen Kontinent arbeiten. Die wissen nicht, was wenig weiter geschieht. Sie fürchten sich auch, ihre Lebenswelt zu verlassen. Da sind sie nämlich sicher. Es gibt im Brüsseler Kiez in Wedding einen Mann, den sie den Bürgermeister vom Kiez nennen. Der wohnt da seit 48 oder inzwischen wohl schon 50 Jahren. Den hat mal jemand gebeten, er möge zu einem Bäcker gehen, der 400 Meter weiter ist. Er sagt, nein, da gehe ich nicht hin, das ist ein anderer Kiez. Sie fürchten sich, ihre Lebenswelt zu verlassen. Aber wenn es anderen gelingt, sie über die Grenze ihrer Lebenswelt hinauszuführen, sind sie am Ende froh und bereichert. Wenn die Kids in Oberhausen an einem Ausflug teilnehmen, dann kommen die so begeistert zurück, dass danach die ganze Familie ihr Herz für den CVJM entdeckt hat und die Kinder in Zukunft gerne dahin gehen dürfen. Nun, ist das nicht die Lebenswelt, von der die meisten von uns aufbrechen zu der Reise? Es gibt für uns, die wir hier zusammen sind, überhaupt gar nicht so eine einheitliche Lebenswelt. Dazu sind wir glücklicherweise zu heterogen. Aber ich möchte euch die Lebenswelt vorstellen oder ganz kurz ansprechen, von der doch für eine Reihe von uns diese Reise ausgeht. Es ist die Lebenswelt der christlichen, weißen, bürgerlichen Mittelschicht. Wenn ihr euch dieses Bild in alles Gesichter einer Freikirche anguckt, dann könnte man nach einem Choral von Gerhard Terstegen sagen, an jedem Wort und allen Wesen ist Mittelschicht sonst nicht zu lesen. Christliche, weiße, bürgerliche Mittelschicht. Nun, diese Leute kommen sich sicher nicht so vor wie die prekären Kids aus Oberhausen, aber ich behaupte mal, auch für diese Lebenswelt gilt, sie leben in begrenzten Räumen. Ich habe mal eine Gruppe vom Diakonieverein in den Soldiner Kiez im Wedding geführt. Und die Leiterin, christliche, weiße, bürgerliche Mittelschicht, sagte, hier war ich noch nie. Und sie meinte das nicht nur geografisch, sie meinte das auch sozial. So weit bin ich noch nie gekommen. Und deswegen gibt es in unserer Stadt jede Menge Vorurteile gegen den Soldiner Kiez als Brennpunkt, während die Leute, die dort leben, trotz aller Probleme sehr viel Lebensqualität kennen. Auch in dieser Lebenswelt der weißen christlichen bürgerlichen Mittelschicht kann man sagen, dass die Menschen, die hier angehören, manchmal keine Ahnung haben, was wenig weiter geschieht. Wir haben das beobachtet an einigen Stellen, wo versucht wurde, interkulturell etwas auf die Beine zu bringen. Und dann hat der weiße Mann in Gestalt des Berufspastors eine kluge Idee gehabt. Wir machen ein Vorbereitungstreffen und dazu laden wir die Migrantenleiter ein. Die haben keine Ahnung, wie zum Beispiel ein afrikanischer Pastor lebt. Der hat keine Spesenkasse, aus der er mal eben eine Fahrt nach Kassel bezahlt kriegt. Der hat noch nicht mal frei, weil der nicht vollzeitlich ist, sondern weil der einen Knochenjob macht und daneben noch Gemeindearbeit macht. Der hat keine Sekretärin, die ihm den Rücken frei hält. Das ist einfach, weil der weiße, christliche, bürgerliche Mittelschichtler keine Ahnung hat, wie Migrantenpastoren, wie die leben, wie deren Lebenswelt aussehen, dass solche Ansätze möglich sind. Inzwischen spricht sich das ein bisschen mehr rum, dass die Sache so nicht funktioniert. Aber wir können oft aus unserer Lebenswelt heraus sehr blauäugig sein in Bezug auf das, was in der Stadt passiert. Sie fürchten sich, ihre Lebenswelt zu verlassen. Als wir angefangen haben mit den Gebeten am 1. Mai in Kreuzberg, da haben einige Eltern aus der weißen christlichen bürgerlichen Mittelschicht Angst gehabt, um 10 Uhr vormittags ihre Kinder nach Kreuzberg zu lassen. Das ist ganz bedrohlich. Also um 10 Uhr vormittags am 1. Mai ist Kreuzberg so harmlos wie jeder Nordseestrand. da kannst du alle hinschicken oder so, ne? Aber das ist, oh, das ist was Gefährliches oder so, ne? Sie haben Angst, ihre Lebenswelt zu verlassen. Aber wenn es anderen gelingt, sie über die Grenzen ihrer Lebenswelt hinauszuführen, sind sie am Ende froh und bereichert. Wenn es dann dazu kommt, dass wir andere Lebenswelten nicht nur hier referiert bekommen, sondern da reingeführt werden, sie entdecken, es zu echten Begegnungen kommt, dann merken auf einmal Leute, was sie alles verpasst haben bis dahin. Und dann wird es spannend und dann wird es interessant und dann ist man am Ende froh und glücklich. Und dazu soll auch unsere Reise hinführen, dass es dazu kommt. Jetzt möchte ich euch aber zunächst bitten, einige Minuten lang, so zu zweit oder dritt oder wie auch immer, euch auszutauschen. Ich erweitere das mal, von eurer Lebenswelt, die ihr euch zugehörig fühlt, dass ihr einander erzählt, was ist Leuten aus meiner Lebenswelt vertraut, aber kann Leuten aus anderen Lebenswelten fremd oder bedrohlich vorkommen. Und die zweite Frage, was ist eigentlich mir in meiner Lebenswelt oder anderen Leuten aus meiner Lebenswelt selbstverständlich, obwohl es überhaupt nicht selbstverständlich ist? Macht euch doch mal ein paar Minuten gemeinsam Gedanken anhand dieser beiden Fragen. Unsere Lebenswelt, wie gesagt, ist so selbstverständlich, dass wir sie nicht groß reflektieren normalerweise. Dabei ist sie eben einschränkend, nicht nur für uns, wenn wir dazugehören, sondern auch für Gottes Absichten. Gottes Absichten sind oft nicht identisch mit dem, was uns vertraut ist und uns selbstverständlich vorkommt. Und deswegen kann unsere Lebenswelt, ohne dass wir das irgendwie merken, schon eine Bremse sein für Gottes Absichten, die mit Vielfalt zu tun haben. Vielfalt der Lebenswelten und ein Miteinander von Leuten aus unterschiedlichen Lebenswelten, das, am Ende werde ich darüber noch einiges aus Bibelstellen anführen, das ist Gott wichtig. Nun ist es so, es gibt einen starken Faktor, der das immer wieder erschwert oder verhindert, dass Menschen in engere Kontakte zu Menschen aus ganz anderen Lebenswelten als ihrer eigenen kommen. Und der Faktor, der das verhindert, ist der, den man soziale Homophilie nennt. Soziale Homophilie bedeutet, dass Menschen am liebsten mit anderen zusammen sind, die ihnen ähnlich sind. Bei diesem Gentleman könnte man sich schlechterdings nicht vorstellen, dass er sich einen anderen Gefährten gesucht haben könnte. Und weil das so ist, weil wir am liebsten abhängen mit Leuten, die ähnlich ticken wie wir, deswegen ist dieses Konferenzthema so wichtig. Eigentlich, normalerweise bräuchten wir diese Konferenz doch gar nicht. Alle Lebenswelten gibt es doch in Berlin. Und du könntest doch jederzeit hingehen und einfach mal aufsuchen und fragen, du, wie sieht das bei dir aus? Oder Leute kennenlernen. Das machen aber die wenigsten von uns oder wenn sie es machen, nur sehr begrenzt. Homophilie. Und weil wir oft abhängen mit denen, die so sind wie wir, ist es wichtig, mit diesem Konferenzthema ein wenig Appetit zu machen, darüber hinauszukommen und andere Sachen zu entdecken. Dass Menschen zur Homophilie neigen, führt, jetzt kommt noch ein zweiter Fachbegriff, aber dann ist erstmal genug damit, zur Segregation. Segregation bedeutet, dass Menschen immer in Clustern von oder so in Gruppen von ähnlichen Menschen zu abhängen. Die Punks hängen mit den Punks ab. Das Panzerlehrbataillon 93 e.V. trifft sich am liebsten untereinander zum Stammtisch. Christen hängen am liebsten mit anderen Christen ab. Je länger man in der Gemeinde ist, desto weniger Freunde haben Leute, die aus der christlichen weißen bürgerlichen Mittelschicht kommen, noch mit Menschen, die nicht aus dieser Schicht kommen, aus dieser Lebenswelt kommen. Soziale Homophilie führt dazu, dass die Gesellschaft segregiert ist, dass die Lebenswelten oft wenig Berührungspunkte haben. Und das schadet der Gesellschaft auf vielfältige Weise. Da, wo man sich nicht wirklich eng kennt und begegnet, gedeihen Vorurteile prima. Da, wo Leute nicht im Austausch miteinander sind, kommt es schnell zu Benachteiligung. In der nicht nur christlichen weißen bürgerlichen Mittelschicht haben Leute eine Menge Zugänge zum Beispiel zu manchen Bereichen der Gesellschaft, zu manchen Ressourcen, können sich gegenseitig Jobtipps geben. Leute aus prekären Lebenswelten sind benachteiligt, weil sie diese Zugänge nicht haben, diese Verbindungen nicht haben. Vitamin B ist wichtig in unserer Gesellschaft. Dass du jemand weißt, der dir einen Tipp geben kann, wo du was findest, ist wichtig. Wenn die Lebenswelten sich nicht begegnen und intensiv in Kontakt kommen, bleiben Leute davon ausgeschlossen. Und es gibt so viel verpasste Kooperations- und Ergänzungsmöglichkeiten. Wir hätten uns so viel gegenseitig zu sagen. Und sei es nur, dass eine andere Lebenswelt mal unsere Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Da wären wir oft einen ganzen Schritt weiter, wenn das mal in Frage gestellt würde, was für uns so völlig klar ist, was in unserem Kopf sich so verfestigt hat, dass wir gar nicht mehr anders denken können. Aber dazu kommt es nicht, wenn wir der sozialen Homophilie nachgeben und immer mit unseresgleichen zusammen sind und nie zu einer echten Begegnung mit anderen kommen. Interaktion fördert positive Einstellungen. Dann, wenn sie direkt ist, also wenn die unterschiedlichen Lebenswelten sich am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr im Olympiastadion treffen, dann ist das zwar ein schön gemischtes Stadion, aber es kommt nicht zu Begegnungen, sondern die einen sitzen in der VIP-Lounge, die anderen stehen in der Ostkurve. Es muss zu direkten Begegnungen kommen. Dass man sich an einem Ort sammelt, bedeutet noch nichts. Es muss eine gemeinsame Unternehmung stattfinden und sie müssen auf Augenhöhe stattfinden. Das sind die Voraussetzungen, unter denen es ganz viel gesellschaftlichen Ertrag bringt, wie man erforscht hat, wenn Lebenswelten zusammenkommen. Natürliche Kontakte bleiben oft dahinter zurück. Und wer erfolgreich das fördern will, dass es mehr Begegnung, mehr Miteinander, mehr Mischung im guten Sinne gibt, der muss die trennenden Kräfte kennen, die Leute auseinanderhalten. Und darüber möchte ich euch jetzt ein paar Dinge vorstellen. Das hier ist ein Strand in Südafrika. Die Zahlen müssen euch nicht groß weiter interessieren. Die sind zu Forschungszwecken eingetragen worden, um das Ganze in Zonen einzuteilen. Das ist ein Strand, der liegt am Indischen Ozean. Rechts und unten seht ihr das Wasser, daran direkt angrenzend den schmalen Sandstrand und dann der größere Bereich, die Liegewiese. Dieser Strand war bis 1989 streng segregiert. Das heißt, den durften nur weiße Südafrikaner benutzen. Als dann die Demokratisierung in Südafrika auf den Weg kam, wurde der Strand für alle geöffnet. 10 Jahre später hat man mal untersucht, wie sieht es tatsächlich auf dem Strand aus. Man war ganz angetan, wir haben jetzt einen gemischten Strand. 2/3 der Benutzer waren schwarze Südafrikaner, 1/4 weiß, der Rest aus anderen ethnischen Gruppen. Und man hatte die große Hoffnung, wenn Leute sich da treffen, da wollen die ja schwimmen und Freizeit verbringen und liegen auf der Wiese und haben Zeit, da kann es doch zu Begegnungen kommen. Schön gemischter Strand, da treffen sich die Lebenswelten. Aber dann haben wir genauer hingeguckt, was findet tatsächlich statt. Jetzt hoffe ich, dass man das einigermaßen erkennen kann. Wir finden auch 10 Jahre, nachdem die Segregation auf dem Strand aufgehoben war, einen zweifach getrennten, segregierten Strand. Einmal auf der Ebene der kleinen sozialen Einheiten. Die wurden in dieser Forschung Umbrella Spaces, Schirmräume genannt. Wahrscheinlich, weil das so der Platz ist, der von einem Sonnenschirm gut abgedeckt werden kann. Ihr wisst das ja selber, wenn ihr in die Badeanstalt geht. Es gibt kleine Gruppen von Leuten, die erkennbar zusammengehören. Die Handtücher liegen ganz dicht beieinander oder die haben eine gemeinsame Decke oder sie beschäftigen sich miteinander. Man hat geguckt, wie sieht das aus mit den kleinen Gruppen. Es gibt an diesem Strand, wenn ich das richtig gesehen habe, keine einzige kleine Gruppe, die gemischt ist. 10 Jahre lang Begegnungsmöglichkeit auf dem Strand, immer noch volle soziale Homophilie. Die Weißen liegen mit Weißen und die Schwarzen mit Schwarzen am Strand. Und noch etwas, dieser Strand ist auch zu einem großen Teil in Zonen segregiert. Die schwarzen Südafrikaner haben einmal so ihre Cluster hier auf dem Sandstrand oder hier so am Rand der Liegewiese und hier um den Pool. Der Bereich ist fest in ihrer Hand. Aber der schönere, größere Teil der Liegewiese ist weiß dominiert. Ich wende das mal an auf Gemeinden, die ursprünglich mal in ihrer Entstehung der christlichen weißen bürgerlichen Mittelschicht und ihrer Lebenswelt zuzuordnen war. Vielleicht ist die Gemeinde inzwischen ein bisschen bunter und gemischter geworden. Vielleicht gehören da inzwischen Leute zu aus unterschiedlichen Lebenswelten. Aber ich frage, wie ist das mit den kleinen sozialen Einheiten? Wie ist das in den Hauskreisen? Wie ist das in den Leuten, die vor dem Gottesdienst in kleinen Grüppchen zusammenstehen, um sich zu begrüßen und sich auszutauschen? Und ich frage auch nach den Zonen in der Gemeinde. Wer sitzt wo? Die bevorzugte Zone, die Bühne, wer kommt da am meisten vor? Lebenswelten sind nicht einfach nebeneinander, sie sind hierarchisch geordnet. Und hier ist ganz klar in Südafrika, wer da immer noch dominiert, einige Jahre nach Abschaffung der Apartheid. Homophilie ist zäh. Lebenswelten und ihre Grenzen haben eine große Nachhaltigkeit. Jetzt könnten wir sagen, naja, Südafrika, die haben ja eine ganz spezielle Geschichte. Ne? Da darf man sich ja gar nicht wundern, dass das denen immer noch irgendwo drin sitzt. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Das sind Bergarbeiter aus den USA. Ein Bild vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Man sieht das daran, wie alt das ist, dass damals noch ein Pferd den Kohlewagen zog. In diesem kleinen Team ist ein Afroamerikaner und zwei Weiße. Unter Tage war es schon früh so, dass die Bergarbeiter wirklich gemeinsam gelebt haben. Da war eine einheitliche berufliche Lebenswelt entstanden. Das ging auch gar nicht anders. Damals war das ein extrem gefährlicher Job und die Leute mussten sich aufeinander verlassen können. Und da war es völlig egal, welche Hautfarbe der Vormann hatte. Wichtig war, dass man sich auf den verlassen konnte, dass der gut war in seinem Job. Und es gab unter Tage ein echtes, gleichberechtigtes Miteinander. Wisst ihr, wie lange das gehalten hat? Bis zur Schachtmündung. Wenn sie hochgefahren sind und den Schacht verlassen haben, sind die wieder ihrer Wege in ihre eigene Lebenswelt gegangen. Das, was sie unter Tage erlebt haben, reichte nicht aus, um ihr Leben zu transformieren, das sie über Tage führten. An einer Stelle, man hat das einige Jahrzehnte später, 1952 erforscht, da war es so, dass die Bergarbeiter noch mit einem Bergwerksbus zur offiziellen Bushaltestelle gebracht wurden. Im Bus des Bergwerks saßen schwarz und weiß gemischt. So wie sie in den anderen Bus umstiegen, hatten sie ihre verschiedenen Bereiche im Bus, wo sie saßen. Homophilie steckt tief in Menschen drin. Selbst wenn man unter Tage zusammenarbeitet, ist sie danach nicht automatisch überwunden. Ich stelle eine weitere kritische Frage. Wir haben vielleicht Räume geschaffen, in denen es gemeinsame Unternehmungen oder Projekte von Menschen aus verschiedenen Lebenswelten gibt. Und das ist dann schon mal sehr cool. Das ist schon ein ganz toller erster Schritt, wenn wir Bereiche haben, wo sich Leute aus unterschiedlichen Lebenswelten gleichberechtigt miteinander in echten Begegnungen treffen. Aber was ist, wenn die Arbeitszeit vorbei ist? Wer verbringt dann die Zeit miteinander? Wer feiert gemeinsam Geburtstag? Eine weitere Untersuchung. Das hier ist eine leere Cafeteria an einer englischen Universität. Wenn man in eine Cafeteria tritt, dann muss man sich spontan entscheiden, neben wem man sich setzt. Und an dieser Universität, da war die große Mehrheit, bestand aus weißen Briten und eine kräftige Minderheit, vor allen Dingen von Menschen mit südasiatischer Abstammung. Man hat in dieser Cafeteria über einen gewissen Zeitraum hinweg 2246 Sitzpositionen von weißen Studenten und 868 von südasiatischstämmigen Studenten untersucht. Auch hier dasselbe Bild. In den sozialen Einheiten, die Leute, die erkennbar eine Tischgruppe bilden und gemeinsam essen, fast alle aus einer Lebenswelt, monoethnisch. Und auch die Regionen sind unterschiedlich verteilt. Im Bereich D, diesem Winkel rechts unten, da sitzt die Mehrheit der Südasiaten und dort haben sie auch die Mehrheit. Im anderen Bereich nicht. Nun, man zieht daraus die Konsequenz, es gibt so etwas wie eine Kontaktillusion. Wenn man eine bunt gemischte Uni hat, und Studenten sind doch tolerant, die sind doch nicht so die vorurteilsbehafteten Leute. Da muss doch was passieren. Und wenn man dann so eine bunte Klasse und bunte Seminare oder so hat, geht man davon aus, die haben viel Kontakt miteinander. Das nennt man in den Sozialwissenschaften eine Kontaktillusion. Manchmal können sehr viel weniger Kontakte zusammenkommen, als man zunächst denkt. Man hat eine ähnliche Untersuchung dann 5 Jahre später in Südafrika gemacht an einer Uni. Und zwar am Semesterbeginn, 1 Monat später, 3 Monate später. Über 70% sagten, dass sie regelmäßig oder ausschließlich mit Mitgliedern der eigenen ethnischen Gruppe zusammensaßen. Und das war konstant oder hat sich sogar verstärkt. Auch 3 Monate nach Semesterbeginn gab es nicht mehr Tischgemeinschaften zwischen schwarzen und weißen Studenten. Bisher habe ich das eher so beschrieben. Jetzt will ich das noch etwas erklären. Es sind keine bösen Absichten, wenn das so passiert. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Und wir sollten uns hüten, das moralisch zu bewerten, wie schade es auch ist. Aber verstehen, warum das so passiert, das hilft uns. Weil wenn wir das bei uns selbst durchschauen, dann können wir leichter anfangen, anders zu handeln. Man hat zum Beispiel festgestellt, in der einen Cafeteria, wenn es weniger als 40 Leute waren, die in der Cafeteria waren, dann saßen die sehr viel gemischter, als wenn es eine große Zahl war. Man sollte denken, das müsste umgekehrt sein. Je mehr Leute sind, desto mehr Kontaktmöglichkeiten sind. Aber je mehr Leute auf engem Raum zusammenkommen, desto eher hat man so ein Gefühl von Unsicherheit und hält sich an Leute, mit denen man vertraut ist, die einem ähnlich sind. Mir geht das so, wenn ich in so eine Gruppe wie hier komme. Also ich bin Mensch für Kleingruppen oder anonym für die Großstadt. Wenn ich in eine Veranstaltung mit 200 Leuten komme, von denen ich ganz viele kenne, dann ist der Anfang für mich erstmal Stress. Zu viele Leute auf einmal, das kann mein Kopf nicht handeln. Mein Gehirn ist da anders verdrahtet. Es gibt Leute, die baden in der Menge, ich nicht. Das heißt, ich halte mich an Leute, die ich schon gut kenne. Einfach, um mehr Sicherheit zu haben. Und das bewirkt dann natürlich Homophilie. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Leute haben eine eigene Erklärung gegeben, wie sie sich aussuchen, mit wem sie zusammensitzen. Einige sagen, ich setze mich da, wo ich glaube, willkommen zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, bei Leuten, die man noch nicht kennt und die anders sind, die wollen mich vielleicht gar nicht. Aber die meisten Antworten hatten in beiden Gruppen, wo ich mich angenehm fühle, wo ich mit Leuten reden kann, wo Leute mit mir etwas gemeinsam haben, oder wo sie sind wie ich. Ähnlichkeiten ziehen sich einfach an. Da fühlt man sich komfortabler. Noch eine letzte Cafeteria. An einer englischen Schule, dieses Mal Schüler von 16 bis 18 Jahren. An der Schule für 59% Weiße, Briten 35% Südasiatische. In der Cafeteria ist es wie gehabt. Die schraffierten Felder hier, die so aussehen, die stehen immer für Südasiaten, die ganz dunklen Felder stehen für weiße Briten. In diesem Fall ist es auch wieder so, die meisten Tischgruppen sind monoethnisch und rechts unten ist der Bereich, in dem die südasiatischstämmigen Studenten die Oberhoheit haben, die Mehrheit haben und da sitzt auch die Mehrheit von ihnen. Man hat sie gefragt, warum sie sich da hinsetzen. Und sie haben gesagt, ich habe nicht das Bedürfnis, Leute kennenzulernen aus anderen Lebenswelten. Homophilie führt auch zur sozialen Faulheit. Warum soll ich mir die Mühe machen, Leute kennenzulernen, die erstmal ganz anders möglicherweise sind als ich? Bisher haben wir also festgestellt, das ging alles jetzt um ethnische Unterschiede. Und da kann man dann schnell das Gefühl kriegen, das hat was mit Diskriminierung und Vorurteilen und Ablehnung zu tun. Wartet einen Moment. Jetzt werden wir das verallgemeinern. Das ist ein Lesesaal einer Universität. Wenn man in einen Lesesaal kommt, am Anfang ist ja noch viel Platz, wenn nur ganz wenige Leute da sind. Aber nach einiger Zeit muss man sich ja auch entscheiden, neben wen man sich setzt. Wobei, wenn der nicht ganz voll ist, man ja in der Regel aus Gründen, um andere nicht zu stören, einen Stuhl frei lässt. Man hat also auch Leute, zwischen denen nur ein Stuhl war, als nebeneinander sitzend behandelt in dieser Untersuchung. Und wisst ihr, was man festgestellt hat? Brillenträger sitzen überzufällig häufig neben Brillenträgern und Leute ohne Brille neben Leuten ohne Brille. Das wäre den Leuten nie in Sinn gekommen, dass das sie steuert. Man kann das ja ausrechnen, indem man sagt, wie müssten die Leute verteilt sein, wenn es nach dem Zufallsprinzip wäre und wie sind sie tatsächlich verteilt. Unbewusst ist bei den Leuten etwas, was ihnen signalisiert, wenn ein anderer so aussieht wie ich, dann ist das irgendwie eine sicherere Zone, als wenn der anders aussieht. Und da kann sogar ein äußeres Signal, guck mal, da sitzen auch die ganzen Brillenträger nebeneinander. Dann hat man das nochmal in einem Hörsaal getestet und da hat man festgestellt, nicht nur Leute, die eine Brille tragen oder auch keine tragen, sitzen überzufällig häufig nebeneinander, sondern ähnlich stark war es für die Haarlänge, schulterlang oder kurz. Und auch immer noch feststellbar war es für die Haarfarbe, heller und dunkler. Man hat das immer nur in zwei Gruppen aufgeteilt. Das heißt, Menschen orientieren sich unbewusst. Und das ist ja wirklich ohne jegliche Absicht oder gar böse Absichten. Dann hat man einen weiteren Versuch gemacht. Diese beiden Stühle stehen für ein Paar, von dem eine Person die andere interviewt. Die Interviewerin war eine 20-jährige weiße Amerikanerin, die in einem Teil der Versuche eine Brille trug, in einem Teil nicht. Und die anderen Leute, die dazu kamen, waren Probanden. Die wussten nicht, dass diese 20-jährige Frau extra ausgesucht war. Die dachten, die wäre genauso zufällig ausgesucht wie sie und die würden beide gleich in den Raum kommen. Dann wurde ihnen gesagt, sie müssten erst einen Fragebogen ausfüllen und wenn sie den Fragebogen ausgefüllt hatten, dann sollte eine Person ausgelost werden, die die andere interviewt. Das haben sie gemacht und die Lose waren manipuliert. Es war immer diese 20-jährige Frau, die Interviewerin, und die andere Person, der oder die interviewte. Dann gab es die Anweisung, diese Person, die interviewt wurde, sollte ihren Stuhl nehmen und mit dem Stuhl zur Interviewerin sich setzen. Man hat dann hinterher Folgendes getestet. Erstens wurden von einem Gutachterausschuss die beiden, die Interviewerin und der jeweilige Interviewte, auf Ähnlichkeit geratet. Sind die sich ähnlicher oder unähnlicher? Da kann man ja so eine Skala von 1 bis 7. Ne? 1, die sehen völlig unterschiedlich aus. 7, das müssen eineiige Zwillinge sein. Und man hat dann anschließend noch den Stuhlabstand gemessen. Und zwar so, dass man die beiden linken Stuhlbeine und die beiden rechten Stuhlbeine gemessen hat und einen Mittelwert gebildet hat. Man kann sich auch in unterschiedlichen Winkeln setzen. Wisst ihr, was man festgestellt hat? Je ähnlicher die beiden eingeschätzt wurden, desto dichter saßen die zusammen, so in der ganz eindeutigen Tendenz. Ähnlichkeit verschafft uns ein Gefühl von Sicherheit. Noch ein letzter Versuch. Den Probanden wurden, in diesem Fall nur 8, ich habe mal 9 ausgesucht, 8 Bilder von Personen gezeigt, die sie nicht kannten. Dann mussten sie 4 Fragen beantworten. Erstens, wie ähnlich glaubst du, sind die Einstellungen dieser Person zu deinen Einstellungen? Zweitens, wie sehr magst du die Person? Immer so Skala 1 bis 7. Glaubst du, dass diese Person dich akzeptiert? Und danach bekamen sie noch eine Skizze von einem Sitzarrangement und sollten die Person, die sie sahen auf dem Foto, war schon eingetragen, wo sie sitzt und sie sollten ein Kreuz machen, wo sie sich hinsetzen würden. Danach wurde wieder von diesem Gutachterausschuss geratet, ob die Person auf dem Foto und die Person, die sich das Foto anguckte, wie ähnlich die sind. Und man stellte wieder fest, je ähnlicher sie sich sind, desto mehr hat die eine Person der anderen ähnliche Einstellungen unterstellt, geglaubt, dass die andere Person sie akzeptieren würde und mögen würde. Und das Gleiche galt auch, da wurde die Attraktivität geratet. Je physisch ähnlicher und je ähnlicher attraktiv, desto größere Sitznähe und desto positivere Haltung hat man der anderen Person unterstellt. Noch ein letzter Part in diesem Teil. Das ist die Hochzeitsfeier im Gebäude einer Gemeinde, deren Mitglieder zur christlichen weißen bürgerlichen Mittelschicht gehören. Die Mitglieder der Gemeinde, die sind unschwer zu erkennen an den hellen Gesichtern und dem Heiligenschein. Das andere sind die Menschen, die man früher die Fremden oder die Weltmenschen nannten. Die erkennt man an der anderen Gesichtsfarbe. Jetzt stellt euch vor, diese Gruppen sitzen gut gemischt durcheinander und beide Gruppen sind sehr interessiert an Begegnungen. Der Pastor der Gemeinde hat seine Gemeinde vorher instruiert, Samstag Hochzeit, da kommen eine Menge Leute, die keinen christlichen Hintergrund haben, eine super Gelegenheit, neue Kontakte zu schließen. Die Leute, die als Gäste dabei sind, haben am Anfang vielleicht, war denen noch so ein bisschen mulmig, was wird das werden, in so eine komische Freikirche zu gehen. Aber dann war die Musik so klasse und der Pastor hat die Trauung so herzenswarm vollzogen, sodass alle aufgetaut sind, das ist aber ganz anders, als ich Kirche kenne. Die würde ich gern mal ein bisschen näher kennenlernen. Und so sitzen sie jetzt alle schön gemischt und es kann losgehen, dass man sich gegenseitig bekannt macht und sich fragt, wie die andere Person heißt, wie es ihr geht. Jede Person hat ja eine Nachbarschaft. Die beiden Personen, die hier markiert sind, um sie herum, die 8 Plätze, von denen in diesem Fall dann nicht alle besetzt sind, aber alle, die diagonal oder seitlich direkt angrenzend sitzen, bezeichne ich jetzt mal als ihre Nachbarschaft. Und die Leute, die wollen ihre Nachbarschaft erkunden, die anderen kennenlernen, die Sache hat nur einen ganz kleinen Haken. Ganz so sicher fühlt man sich nicht, wenn die Mehrheit der gegnerischen Seite zu groß ist. Keiner möchte einer Zweidrittelmehrheit von Leuten aus einer anderen Lebenswelt ausgesetzt sein. Also so mit einem Land aus der Gemeinde, mit einer Person aus der Gemeinde und einem Gast zusammenzusitzen, das passt schon, ne? Aber wenn es einer aus der Gemeinde und 2 andere oder 2 zu 4 ist, das wird mir langsam ein bisschen zu mulmig. Ne? So eine Übermacht der anderen Lebenswelt will ich nicht. Da kann man feststellen, dass alle die Personen, die hier markiert sind, die fühlen sich nicht so ganz sicher. Die sind begegnungsfreudig, aber so leicht latent unsicher. Also was machen sie? Alle, die sich einer zu großen Mehrheit gegenüber sehen, rücken auf den nächsten Platz, wo das anders ist. Dadurch können dann neue Bedürfnisse entstehen, denn plötzlich kann durch diesen Sitzwechsel an einer Stelle eine Nachbarschaft gekippt sein. Wenn am Ende alle nur so ein ganz kleines Stückchen weitergerutscht sind, um sich vollendet sicher zu fühlen und dann in die Begegnung zu starten, sitzen die Leute so. Wenn ich es noch genauer anzeige, so in 4 Zonen, total segregiert. Und man kann sich dann vorstellen, dass die Gemeindeleute bei den besten Absichten dann doch wieder sich nur mit Gemeindeleuten unterhalten. Denn da hören sie ein Thema, was sie kennen, da fällt ihnen was zu ein, da werden sie gefragt und die drehen sich dann fast automatisch in ihre Zone. Und so sind lauter begegnungswillige Leute durch diese kleine Unsicherheit am Ende nicht zur Begegnung gekommen. Ich habe euch das vorgeführt, weil ich bewusst machen möchte, wie tief diese Tendenzen in uns sitzen, dass sie uns oft gar nicht bewusst sind, die dazu führen, dass in der Stadt Lebenswelten nicht wirklich in großer Breite eng zusammenkommen. Das Evangelium transformiert Lebenswelten und überwindet soziale Homophilie. Das ist der Schlussteil, über den ich jetzt noch einige Dinge sagen möchte. Soziale Homophilie und Segregation sind dem Evangelium wesensfremd. Das beginnt mit unserem Herrn. Inkarnation, das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Das ganze Prinzip von Erlösung, von Inkarnation hängt damit zusammen, dass einer seine Lebenswelt verlässt und in eine ganz andere Lebenswelt kommt. nämlich Jesus Christus. Der hätte im Himmel fröhlich weiter Homophilie betreiben können. Mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Und mit den Engeln haben sie ja auch eine gemeinsame Lebenswelt. Ne? Alles schick. Aber er ist gekommen und ist in eine fremde Lebenswelt eingetreten mit allem, was dazugehört. Dann hat er Apostel oder Jünger berufen und er hat von Anfang an ihnen keine Chance gegeben, die Homophilie zu pflegen. Und weißt du, so ein Teil, das waren ja so ehrliche galiläische Handwerker oder Fischer oder so. Ja, und die hätten schön unter sich bleiben können. Ne? Das wäre ein herrliches Männerwandern gewesen. Ne? So 3 Jahre lang Männer gemeinsam wandern, ne? Ist ja für manche attraktiv. Aber er hat da 2 andere Gestalten aus ganz anderen Lebenswelten dazugenommen. Rechts der Rote, das ist Simon Zelotes. Simon, der Untergrundkämpfer. Zeloten, das waren die Attentäter von damals, die römische Soldaten meuchlings gemordet haben und auf andere Weise als Untergrundkämpfer gegen die imperialistischen Besatzungstruppen gekämpft haben. Und ein anderer, den er reinholt, ist der Levi. Der ist Zöllner, der ist Kollaborateur mit den imperialistischen Besatzungstruppen. Stell dir mal vor, also ich vergleiche das gerne damit, eine Gemeinde in unserer Stadt, die ich begleite, ist die Jakob-Gemeinde in Friedrichshain, die wohnen in der Rigaer Straße. Eine der Zentren der autonomen Bewegung. Ein Haus dort, um die Ecke in der Seitenstraße, das ist vor ein paar Jahren geräumt worden, von einem neuen Investor. So ein typischer Investor, der die schnelle Kohle mit Immobilien machen will. Und die Autonomen haben sich dagegen gewehrt, die wohnten da, das Haus war besetzt, es wurde geräumt. Stellt euch vor, am Sonntag würde ich diesen Immobilieninvestor und einen von den Autonomen gemeinsam mitnehmen in die Jakob-Gemeinde. Die dürfte man nicht aus dem Auge lassen, da müsste man 2 Personen dazwischen sitzen. Und so müsst ihr euch das vorstellen, damals mit Levi im Team und dem Simon Zelotes im Team. Aber Jesus hat gesagt, das müsst ihr schaffen, eine Einheit zu werden. Ich lasse euch das nicht durchgehen, dass es so schön ist unter sich. Jesus hat das verallgemeinert. Er sagte zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Leute oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich ein, dann ist dir wieder alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Irgendwann ist mir bewusst geworden, was da steht. Und ich kam dann auf eine radikale Idee. Könnte man nicht einfach mal tun, was Jesus sagt? Seitdem feiere ich meine Geburtstage nicht mehr mit Leuten aus meiner Lebenswelt allein, sondern ich suche immer Leute, die aus anderen Lebenswelten sind und besonders gern auch Leute, die sonst nicht oft was zu feiern haben. Als Profi-Tipp gebe ich euch das weiter. Macht unglaublich Spaß, wenn man nicht immer mit denselben Buddies abhängt, sondern einfach mal so ganz andere Leute entdeckt. Ne? Und macht auch dem Himmel Spaß. Bei den ersten Christen, von Anfang an hat Gott gesagt, unterschiedliche Lebenswelten gehören dazu. Pfingsten war nicht, als die hebräischen Juden so schön unter sich waren, ne? So Lebenswelt, alles vertraut, sondern als die aus allen möglichen Ländern waren, zwar alles Juden, aber auch Juden können in sehr unterschiedlichen Lebenswelten in der Antike leben. Ne? So, da ist, und die sind alle zusammen und da gibt es Pfingsten. Und in der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes und Saulus. Antiochia war eine Stadt, die total dicht besiedelt war. Die Bevölkerungsdichte von Antiochia ist um einige Faktoren größer als war damals um einige Faktoren größer als heute die Bevölkerungsdichte von Manhattan. Da könnt ihr euch vorstellen, wie dicht aufeinander die Leute saßen. Und wir haben vorhin gesehen, je dichter die Leute zusammen sind, desto mehr neigen sie zur Homophilie, weil sie dann die Sicherheit unter gleichartigen Leuten suchen. Deswegen gab es in Antiochia auch 18 ethnische Viertel, die schön säuberlich segregiert und getrennt waren. Und mitten in dieser Stadt eine Gemeinde, in der eine bunte Gruppe eine coole gemeinsame Leitung bildet. Und am meisten bewundere ich hier den Manaen. Dieser Begriff Jugendgefährte des Vierfürsten oder Tetrarchen Herodes, der bedeutete am Hof ein intimer Freund des Herrschers. Also es war einer, der wirklich lange Zeit mit diesem kleinen König oder König eines kleinen Reiches in enger Freundschaft verbunden war. Das heißt, er hat am Hof gelebt und in einer Stadt wie Antiochia, ich will aus Zeitgründen euch jetzt nicht genau schildern, wie es da aussah, da in die ganz normale Stadtleben einzutauchen, der musste in eine andere Lebenswelt. Aber das hat denen Spaß gemacht, glaube ich. Das war irgendwo eine sehr bereichernde Erfahrung. Aber auch damals hat die Gemeinde zu kämpfen gehabt mit Ansätzen zur Homophilie. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Hellenisten und Hebräer, zwei verschiedene Lebenswelten unter Juden. Die einen, die Hebräischsprachigen, die immer im Land gelebt haben. Die anderen, die Griechischsprachigen, sowas wie die Aussiedler, die Russlanddeutschen, ne, sind zwar Deutsche, aber kommen nach Jahrhunderten oder Jahrzehnten aus einer anderen Kultur zurück. Und die kamen nicht richtig zusammen. Und natürlich Homophilie, dann haben die hebräischen Jünger gut für ihre Angehörigen gesorgt. Aber die hellenistischen Witwen haben in die Röhre geguckt. Petrus, ich kann doch nicht zu einem heidnischen Hauptmann ins Haus gehen. In seiner Lebenswelt war es selbstverständlich, dass Küche koscher zu sein hat. Und diese Selbstverständlichkeit, die konnte er nicht hinterfragen, bis der Heilige Geist ihm sagt, was, du hast noch nie was Unreines gegessen, dann wird es mal Zeit. Geh in das Haus von Cornelius, ich habe dich gesandt. Und dann geht er rein in diese andere Lebenswelt und erlebt eine glorreiche Stunde. Oder 1. Korinther 11, was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahls mehr. Denn jeder verzehrt zugleich seine eigenen Speisen, dann hungert der eine, während der andere schon betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Lebenswelten hatten auch zu unterschiedlichen Tageszeiten schon die Möglichkeit, in die Gemeinde zu kommen. Die freie, besser gestellte Lebenswelt, die konnten schon tagsüber kommen, ne, und ihren Imbisskorb mitbringen. Die Weinflaschen haben nicht gefehlt. Die Sklaven konnten erst abends nach Feierabend kommen. Segregation, ne? Man traf sich in einer Gemeinde, aber man aß nicht gemeinsam. Und Paulus sagt, so zu leben, entwertet auf der einen Seite das Abendmahl, auf der anderen Seite ist es Verachtung für die Gemeinde Gottes, weil Gemeinde Gottes eigentlich ihrem ganzen Wesen und ihrer Absicht nach nicht segregiert ist. Von daher, wenn wir uns dann mal angucken, wie die real existierende christliche Gemeinde aussieht, dann ist das schon, ne, so in den USA sagt man ja, Sonntag um 10 oder um 11 ist die am meisten segregierte Stunde im Land. Da ist noch eine ganze Menge zu tun, aber das Evangelium erweckt uns da keine Schuldgefühle, will ich auch heute Abend nicht machen, sondern es gibt uns eine neue Perspektive, etwas Schönes Neues zu entdecken. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen ausgezogen, den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude noch all die anderen Lebenswelten. Und deswegen tut euch an mit Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut und ertragt einander. Das ist eine Anweisung zur Überwindung von Homophilie. Ihr seid nicht nur der natürliche Mensch, der in seinen Knochen tief die Homophilie stecken hat. Ihr seid auch ein neuer Mensch und der wird erneuert nach dem Bilde dessen, der ihn geschaffen hat. Wir werden erneuert innerlich nach dem Bilde dessen, der den Himmel verlassen hat, um in die irdische Lebenswelt einzutreten. Und wenn der in uns Gestalt gewinnt und wir diesen Teil von ihm zur Kenntnis nehmen, dann verlieren wir allmählich die Lust zur Homophilie. Da merken wir plötzlich, dass da der Gedanke der Zusammengehörigkeit bei uns was Neues auslöst. Und dann gibt es ganz praktische Anweisungen, wie das dann in die Tat umgesetzt wird. Und Jesus, wenn er sagt, alle sollen eins sein, wie du, Vater, und ich eins sind, dann glaube ich, dass es vor allen Dingen darum geht, dass wir lebensweltübergreifend eins sind. Wisst ihr, unsere dogmatischen Streitigkeiten, die interessieren die Welt nicht, dass sie deswegen glauben, dass der Vater Jesus gesandt hat, nur weil wir uns endlich einigen, ob wir uns auf die Augsburger Konfession oder auf den Heidelberger Katechismus beziehen. Die interessiert auch nicht, ob wir ein Stadion füllen. Das schaffen in Berlin auch die Zeugen Jehovas. Und die haben sogar ganz gefüllt, wie Christen nur dreimal halb. Das interessiert die Stadt nicht, das verändert die Stadt auch nicht. Aber wenn Menschen, die sonst in der Gesellschaft getrennt sind, in der Gemeinde gleichberechtigt zusammenleben, Wenn das erkennbar ist, dass die Gemeinde Homophilie überwunden hat, das ist ein Bild. Das ist ein Zeugnis für die Stadt. Wenn Gruppen, die in der Stadt zerstritten sind, wenn die in der Gemeinde einträchtig zusammen sind und andere das mitkriegen, das ist die Einheit. Einheit der lebensweltübergreifenden Art. Drei praktische Dinge, die helfen können, Homophilie zu überwinden. Einmal positive Normen, und mit Normen meine ich nicht Pflichten oder so, sondern einfach, dass wir es verinnerlichen. Es ist eigentlich uncool, immer nur mit Leuten zusammen zu sein, die so sind wie wir. Es ist viel cooler, mit anderen auch zusammen zu sein. Rechts seht ihr das, ein Ehepaar aus Boston, Doug und Judy Hall. Als sie, bevor sie nach Boston kamen, wurden sie in den Nordwesten von den USA geschickt. Und eines Tages, als sie so im Gespräch waren mit anderen, sagte Judy: Ich vermisse die schwarzen Gesichter. Vorher waren sie in der Gegend, ich glaube von Chicago oder so gewesen. Und da hatten sie einfach ganz gemischt gelebt. Und ich sagte, das fehlt mir. Es ist einfach doof, nur unter Weißen zu sein. Und dann wurden sie nach Boston geschickt und haben da einen super Dienst mit aufgebaut. So einfach dieses Verinnerlichen. Das ist eine Generationenaufgabe. Da können wir unsere Kinder schon zu erziehen. Ich freue mich, wenn ich zum Beispiel in eine Gemeinde komme und die Kinder verlegen ihren Kindergottesdienst in Flüchtlingsheim. Die wachsen auf damit, dass es cool ist, in andere Lebenswelten reinzugehen. Diese Normen neu zu prägen und aufzubauen, das ist das eine. Das andere ist, wir brauchen auch hier transformierende Geschichten. In Norditalien hat man an einer Schule einen Versuch gemacht. Die Schüler sollten in kleinen Gruppen einen Aufsatz schreiben: Meine schönsten Erfahrungen mit meinen Freunden. Und sie sollten dann auch einen Aufsatz von einer anderen Gruppe gemeinsam begutachten. Es gab einen kleinen Unterschied. Der Hälfte der Kleingruppen wurde gesagt, sie sollten einen Aufsatz schreiben: Meine schönsten Erfahrungen mit einem migrantischen Freund. Und den anderen wurde das nicht gesagt. Man hat hinterher festgestellt, 3 Monate nach dieser Aufsatzphase war es erstens so, dass diejenigen, die den migrantischen Freund im Visier hatten, dass die erkennbar signifikant bessere Einstellungen zu Migranten hatten. Und dass bei ihnen Freundschaften mit Migranten doppelt so hoch waren wie bei den anderen. So, ne, sollten dann ihre 3 besten Freunde benennen. Positive Geschichten selber aufschreiben und von anderen lesen, wie cool Freundschaften zwischen Menschen aus verschiedenen Lebenswelten sind, hat Appetit geweckt. Wir haben in der interkulturellen Begegnung schnell gemerkt, wie wichtig Geschichten sind, die wir uns gegenseitig erzählen. Wir werden auch bei den Lebenswelten viele Geschichten hören in diesen Tagen. Aber wenn wir das gehört haben, glaube ich, in einem nächsten Schritt ist es gut, wenn wir Geschichten hören von Freundschaften zwischen Leuten aus verschiedenen Lebenswelten. Wenn dann bei Treffen auch mal Leute kommen, die aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten kommen, aber befreundet sind und den anderen erzählen, wie cool das ist, wie sie sich gegenseitig bereichern, wie sehr sie das genießen, freundschaftlich mit jemand aus einer ganz anderen Lebenswelt verbunden zu sein. Geschichten transformieren. Wenn wir davon hören oder lesen, dann löst das etwas in uns aus. Und es geht um Appetit, nicht um ein schlechtes Gewissen oder so, dass wir einfach merken, was für ein Reichtum darin steckt, Menschen aus anderen Lebenswelten zu entdecken. Und noch ein letzter Punkt, geleitete Begegnungen. Für manche ist es am Anfang ja erstmal etwas, doch man muss Unsicherheit überwinden. Als ich anfing, wirklich so ganz in völlig andere Lebenswelten einzutauchen, weil Gott mir gezeigt hat, ich soll das machen. Mir war da auch manchmal mulmig, aber ich hatte so mein Biss im Herzen oder so. Ne? Aber nicht jeder hat das vielleicht. Wir haben bei uns in Spandau einen Kurs gemacht zu Hause in Deutschland. Die Hälfte Migranten, die Hälfte Herkunftsdeutsche. Schön gemischt an den Tischen und einfach Themen vorgegeben, über die man sprechen konnte. Da ist so viel passiert an diesen Abenden. Die Bianca hat noch einen Aufsatz für eine Zeitschrift darüber geschrieben. So diese, und danach ist was anders auch. Danach treffen die Leute sich weiter gerne oder begrüßen sich zumindest herzlicher. Es ist jetzt noch nicht alles auf einen Schlag völlig unhomophil, aber es ist was Wichtiges passiert. Und ich wünsche mir, dass nicht nur die Merkmale der Lebenswelt der christlichen weißen bürgerlichen Mittelschicht, sondern die Merkmale aller Lebenswelten so aussehen. Sie leben in entgrenzten Räumen. Sie sind nicht nur da, wo man tickt wie sie. Sie kennen andere Lebenswelten aus eigener Erfahrung. Sie gehen gern in eine andere Lebenswelt. Und sie führen andere Leute aus der christlichen weißen bürgerlichen Mittelschicht in fremde Lebenswelten, damit auch diese am Ende froh und bereichert sind. Ich hoffe, diese Tagung trägt etwas dazu bei. Danke.